Liebe Zuseher, wir haben heute einen sehr interessanten Gast bei uns. Er ist Autor und deckt in seinen Büchern so manche Dinge auf, die wir ungern glauben möchten. Geheimnisse, Verschwörungen und Codes. Dinge, die wir vor Jahren und manche bis jetzt nicht für möglich gehalten haben. Und einige Zuseher werden sie auch nicht für möglich halten. Vielleicht verrät Ihnen sein Sender Pravda TV schon, um wen es sich handelt. Bleiben Sie dran. Grüezi in die Schweiz, Servus nach Deutschland und Grüß Gott in Österreich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kauf 1, Einkaufen bei Freunden. Und ich habe wie immer heute wieder einen Freund bei mir, einen Botschafter, einen Held für die bessere Welt. Ich darf bei mir im Studio Nicolas Pravda begrüßen. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Schön, hier zu sein.
Nicolas, und das ist nicht nur so dahergesagt, ich spreche wirklich mit Pioniere, mit Menschen, die etwas bewirken, die etwas tun, die dahinter blicken, und du bist so einer. Und ganz ein toller Held für mich, wirklich an dieser Stelle möchte ich das erwähnen, denn du befasst dich seit vielen, vielen Jahren mit den geheimen Codes der Eliten, mit unterirdischen Bunkern und vieles mehr. Wir werden darauf näher eingehen. Deine Bücher sind auf der einen Seite sehr fesselnd und faszinierend und auf der anderen Seite kann man es oder mag man es, sagen wir mal so, überhaupt nicht glauben, was man da liest und was du da aufgedeckt hast. Auf der anderen Seite kriegst du auch Vorwürfe wie, dass es Fantasien sind, dass es nicht belegt ist und, dass du ein Verschwörungstheoretiker bist und dass du vielleicht sogar verrückt bist. Wie gehst du damit um?
Eigentlich ganz locker, weil mich persönlich betrifft das nicht, diese Vorwürfe. Verrückt ist tatsächlich, was ich in den Jahren so herausgefunden habe, weil vieles am Anfang für mich auch etwas weit weg erschien. Aber mit der zunehmenden Recherche hat sich dann eher herausgestellt, dass sehr viel Wahrheit dahinter steckt. Verschwörungstheoretiker ist natürlich möglich, weil ich befasse mich im Grunde schon mit den Verschwörungen der anderen, weil das sind ja nicht meine Verschwörungen, was jetzt in Filmen oder in Liedern oder in diesen Geheimanlagen passiert. Man selbst ist ja auch noch jemand anders, also man ist da zum Beispiel auch noch Vater oder Ehemann, oder wenn ich an meine Anfangszeit zurückdenke, als ich dann mich für die Themen anfing zu interessieren, wollte ich unbedingt im sozialen Bereich etwas tun. Das heißt, ich war dann zum Beispiel mit im Pflegeheim mit Menschen zusammen, die an Alzheimer und Demenz erkrankt waren. Und wow. Dort haben mich dann zum Beispiel die Angehörigen, weil ich gerne über esoterische Themen sprach, wie Leben nach dem Tod oder gesellschaftlichen Themen, die dachten zum Beispiel, ich bin ein Pastor oder ein Dekan. Also somit hat man scheinbar für jede Tätigkeit die richtige Schublade, würde ich sagen.
Du bist auf jeden Fall einer, der das Bewusstsein ein bisschen ankratzt und erlaubt, dass man da dahinter blickt, weil du es auch gerade erwähnt hast, es gibt ja da auch ein Buch von dir, es gibt das beängstigende Wissen von dir, dass man natürlich, was wir schon wissen, auf allen Ebenen, die Menschen werden manipuliert, aber eben auch in deinen Büchern die moderne Musikverschwörung und der Musikcode. Da erklärst du, dass es Künstler gibt, die wirklich mit ihren Songs etwas ausdrücken wollen und uns damit manipulieren. Kannst du darauf ein bisschen eingehen?
Ja, zunächst einmal ist es ja so, dass es schon sehr viele Untersuchungen, Studien gibt, die zeigen, welche Musik Auswirkungen auf den Menschen hat. Mhm. Ja, also fängt mit harmlosen Tierversuchen an. Dort wurde zum Beispiel festgestellt, dass Mäuse, die klassische Musik oder gar keine Musik im Vergleich zu den Mäusen, die zum Beispiel Rockmusik gehört haben, durch ein Labyrinth navigiert sind und später das Erlernte nochmal wiederholen sollten, und dann die Mäuse, die dann diese Rockmusik gehört haben, Probleme hatten, überhaupt das Ziel zu finden. Ne? Bei menschlichen Versuchen war es dann zum Beispiel so, dass Menschen harmonische Musik und disharmonische Musik vorgespielt wurde. Da ist zum Beispiel festgestellt worden, dass es Menschen gibt, die überaus sehr emotional auf diese Musik reagieren. Das ist dann von Messungen an der Haut gemessen worden. Also man nennt das dann Gänsehautorgasmus. Aber es gibt dann auch ein Drittel der Menschen, die zwar die Musik wahrnehmen als solche, also zum Beispiel traurig oder emotional, aber keinerlei Erregung jetzt messbar festgestellt haben. Aber an einer dritten Studie ist zum Beispiel festgestellt worden, dass Menschen, die die klassische Musik hören, zum Beispiel eine Neigung zur Natur haben, zu harmoniebedürftig sind. Und Musik, die disharmonisch ist oder in Richtung also Rockmusik geht, hat man dann gemessen, dass im Gehirn Strömungen ähnlich bei Menschen gemessen werden, die Drogen nehmen oder Adrenalin in hohem Maße ausgeschüttet bekommen. Die Künstler, die dem sogenannten MK-Ultra-Programm unterliegen, sind Künstler, die in ihrer Karriere, sage ich mal, eine Formwandlung durchgelebt haben. Also ob jetzt Miley Cyrus, die ja vorher das gute Mädchen war und dann später ein bisschen Bad Girl wurde, oder Beyoncé, die auch so eine Art alte Ego hat, die Sasha Pierce, oder zum Beispiel auch Eminem, der mittlerweile, glaube ich, drei sogar alte Egos hat, geben Hinweise darauf, dass diese Künstler in diesem Programm beteiligt sind, wissend oder unwissend. Aktuelles Beispiel war zum Beispiel der Fall letztes Jahr von Kanye West mit seinem Personal Trainer, dem Harley Pasternak, die sich über Twitter oder jetzt X so ein bisschen bekriegt haben, weil sein Personal Trainer hat ihn sozusagen weiß gemacht, wenn er weiterhin so vorgeht und öffentlich bekundet, was eigentlich in der Musikindustrie los ist, er wieder in diese Nervenanstalt stecken würde, in der er schon gewesen ist, ja. Und das Programm selbst, das MK-Ultra-Programm, das ist ja eher, kommt ja aus der Zeit der Nationalsozialisten, aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges oder zu Zeiten der japanischen Gefangenenlager zu dieser Zeit und ist dann später im Rahmen des Paperclip-Projektes in die USA gekommen, wurde dann öffentlich gemacht in den 60er, 70er Jahren später und eingestellt offiziell. Aber es gab einen Psychologen, Dr. Corey Hammond, der 1992 eine sehr lange Rede gehalten hat und eigentlich gesagt hat, dass es jetzt ein sogenanntes Monarch-Programm gibt, was eine Fortführung des MK-Ultra-Programm ist und sozusagen darauf hinzielt, die Person so zu verändern durch zum Beispiel Induktion von Drogen, ohne dass sie das wissen, Manipulation, also Persönlichkeitsveränderung, dass diese Person ein alter Ego erschaffen. Und in dem Buch ist ein Beispiel anhand einer Frau, die heißt Candy Jones aus den 40er Jahren. Das war ein US-Model und die ist für die US-Armee gewisse Inseln im Pazifik abgereist. Und diese Person kam in die Fänge eines Arztes und der hat in einer Sitzung in der Hypnose festgestellt, dass sie, als sie ein kleines Kind war, von den Eltern missbraucht worden ist. Und aufgrund dieses Missbrauchs hat sie sozusagen eine Fantasieperson erschaffen, damit sie nicht dieser Gewalt psychisch weiter ausgesetzt werden kann, also quasi so eine Kunstperson erschaffen. Und der hat quasi diese Person entdeckt und hat dann diese Kunstperson nach vorne geholt und hat sie dann benutzt als Kandidatin, um dann Geheimmissionen durchzuführen für die US-Armee. Das hat dann später ihr Mann zufällig, und der hat sie dann also in den 60er Jahren geheiratet, hat dann zufällig festgestellt, dass seine Frau ja manchmal Dinge sagt, also starke Persönlichkeitsveränderungen hat, aufweist, und er wusste überhaupt nicht, was los ist. Und haben sie dann mit der Zeit versucht, das herauszufinden. Es gibt auch ein Buch darüber, gibt auch wissenschaftliche Abhandlungen darüber, dass sie sozusagen in diesem Programm teilgenommen hat und also Persönlichkeitsveränderungen durchgelebt hat.
Das heißt, die Musiker, muss ich mal kurz unterbrechen, wir sind schon sehr tief drin, yeah. Und wenn man sich nicht auskennt, ist es noch verwirrend. Das heißt, die Musiker wissen auch, dass sie in diesem Programm drin sind, oder das wird so gemacht, dass sie das gar nicht checken?
Ich glaube, das checken sie nicht. Also ein bestes Beispiel ist ja, glaube ich, Britney Spears, der ja auch die ja von ihrem Vater gemanagt worden ist und später mit ihm gebrochen hat, ja.
Und das heißt, die werden schon benutzt und manipuliert, um uns.
Ja, genau.
Das Volk, manipulieren.
Das ist das eine, weil sie dann Dinge singen, vortragen. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Beispiel, ist jetzt, haben wir jetzt hier oben, das ist jetzt ein Ausschnitt aus einem Video von Eminem, der ja drei Persönlichkeiten hat, Slim Shady, Marshall Mathers und Eminem. Und es gibt ein Lied, das heißt 3 AM, das Nachfolgelied heißt dann Framed, und er singt darüber, wie er aus einer Nervenheilanstalt ausbricht, und dann nächste Szene ist in seiner Wohnung, überliegende Leichenteile, ein paar Leute sind zerstückelt, und es wird dann hier so entsprechend gezeigt.
Also ich kenne das Video Gott sei Dank gar nicht.
Und hier unten ist ein Beispiel, das ist eine Dame, die heißt Kim Noble. Das ist ein ähnlicher Fall wie Candy Jones, die auch als Jugendliche in eine Psychiatrie angewiesen wurde, deswegen wurde sie fast diagnostiziert worden ist. Und an ihr wurden dann auch entsprechend Dinge ausprobiert, also auch mit Induktion von Drogen. Und sie hat dann später, als sie dann erwachsen wurde und begriffen hat, was eigentlich los ist und jemand dann geholfen hat, hat sie dann diese Bilder gezeichnet. Also es war dann so extrem, dass sie 13 Persönlichkeiten am Ende in ihr gefunden haben, die sie benutzt hat, um diesem Schmerz in irgendeiner Form entfliehen zu können. Ja. Und sehr interessant ist zum Beispiel auch, also ich kann mal hier zeigen, wie die Künstler im Grunde genommen im Lauf der Karriere und innerhalb der Videos bestimmte Dinge aufzeigen, also den Menschen zeigen, also auch bewusst von der Musikindustrie, ja, gezeigt wird. Also Typenveränderungen, ob jetzt hier Miley Cyrus, das gute Mädchen. Hier haben wir auch ein Beispiel von Katy Perry. Also man sieht sehr oft auch den Schmetterling als Symbol, um darauf hinzuweisen. Also
was ich jetzt verstehen würde als schönes Symbol. Ein Schmetterling bedeutet für mich eine Metamorphose.
Ja, ist es auch eine Metamorphose, okay. was wir später sehen bei, also ja, also bei, der Schmetterling, es ist ja vorne eine Raupe, ne? Also,
ja.
Ja, also es ist ja eine Metamorphose, es ist ja ein alter Ego, also es ist ja eine Veränderung.
Das heißt, sie zeigen uns die Veränderung dann auch mit der Symbolik.
Ja, genau. Also ganz bewusst. Weiteres Beispiel ist, haben wir dann zum Beispiel jetzt hier auch hier bei Billie Eilish, die jetzt auch bei Garage auch mehrere Persönlichkeiten aufzeigt. Und oder hier Kanye West, also auch ein eindeutiger Hinweis auf einen MK-Ultras-Clown.
Jetzt kann man sich immer noch denken, ja okay, ist ja alles legitim, wer bin ich und wie viele? Die nützen das ja dann trotzdem, um was bei uns zu manipulieren oder zu beeinflussen. Wozu?
Ja, das ist dann der nächste Punkt, ja, dass ja mit den Texten und mit den Liedern ist ja festgestellt worden, dass mit zunehmender Zeit diese Musik eintöniger und einfacher wird. Und es wird ja auch teilweise, sag ich mal, hedonistischer, materieller Kulturbrei uns da vorgesetzt, ja. Also, wir sehen ja nicht in den Musikvideos jetzt groß jemand, der zum Beispiel sozial engagiert ist oder sich für die Gemeinschaft einsetzt. Also, wenn man das zum Beispiel vergleicht mit den Liedern aus den 70er, 80ern, das war dann noch ein bisschen naiver, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber die heutigen Videos zielen ja eher darauf ab, so die Gesellschaft zu transformieren, ja. Und das ist dann auch zum Beispiel eine Untersuchung gewesen aus Spanien. Die haben dann 500.000 Lieder untersucht zwischen 1955 und 2010 und haben dann auch wieder gesehen, dass mit zunehmender Zeit die Musik einfacher und die Texte auch plumper geworden sind. Ja. Und es gibt auch in dem Buch ein sehr schönes Kapitel. Da geht es um einen anonymen Brief eines Musikmanagers, der in den 90er Jahren an einem Treffen teilgenommen hat, in dem die Labelmanager eingeladen worden sind von der Gefängnisindustrie in den USA. Und dort wurde quasi vorgestellt, ob das wäre doch eine gute Idee, ein neues Genre zu kreieren, den sogenannten Gangster-Rap. Ja? Mhm. Warum? Um die Zuhörer oder Teil der Bevölkerung dazu zu bringen, wie Gangster-Rapper zu agieren, um einfach die Insassenzahl zu erhöhen. Viele haben gesagt, nee, da machen wir nicht mit. Also es gibt ja heute nach wie vor Musiker, die sind ehrlich, die machen ihre Underground-Musik oder sind immer noch die Entertainer, die sie sind. Ja, aber ich denke mal, und das ist auch das, was in den Analysen der Videos rüberkommt, dass die Künstler letztendlich Sklaven der Industrie sind, um natürlich auch Absätze zu fördern, Musikplatten zu verkaufen, aber entsprechend auch eine bestimmte Veränderung in der Gesellschaft herbeizuführen. Mhm.
Drum weiß ich, warum ich die guten alten Lieder so mag. Ja. Aber um jetzt unsere Zuseher zu helfen. Ich zitiere jetzt zum Beispiel von Ihnen etwas, und zwar von Ihnen, von dir. Ja. Und zwar, du hast gesagt, schützen Sie Geist und Herz, denn wer die falsche Musik hört, wird zu einer falschen Person. Jetzt ist die Frage, wie können wir uns davor schützen? Was ist falsche Musik? Ist es eine Richtung, Hip-Hop? Ist es Schlager? Ist es klassische Musik? Nein. Wie darf man da ein bisschen hellspürig werden? Hellhörig?
Ja, hellhörig, ja. Gute Frage. Also schützen, ich denke mal, jeder muss die Musik hören, die er gerne mag. Ja. Also zum Beispiel mein älterer Bruder hört Heavy Metal, also dem gefällt die Musik, er ist kein aggressiver Typ, im Gegenteil, er ist ein ruhiger, zurückgezogener Mensch und ich kann die Musik auch von ihm hören. Also ich persönlich würde das jetzt nicht hören, ja. Hip-Hop, gut, da wären wir beim Thema Gangster-Rap, ob das möglicherweise Auswirkungen hat. Genau, Beispiel noch bezüglich Eminem. Als dann nämlich diese Lieder rausgekommen sind, ist dann dummerweise etwas passiert. Und zwar gab es dann auf einmal Menschen, die andere Menschen ermordet haben und die Anlehnung gefunden haben in diesen Videos. Also okay. Da wurde dann die Mutter im Garten vergraben oder jemand in den Koffer gelegt und solche Geschichten.
Weil man dann überhaupt auf solche Ideen kommt.
Ja, das ist ja auch Thema, Videospiele wäre zum Beispiel auch so ein Thema, ja, das dann auch einen Einfluss hat. Und das muss man natürlich mal gucken, welchen Einfluss die, also wo ist jetzt die gesunde Dosis sozusagen der Musik, ja. Dabei könnte man natürlich jetzt auch benennen zur Manipulation, wenn man so will, die typische Fahrstuhlmusik oder die Musik, die man die ganze Zeit irgendwo im Einkaufszentrum hört. Ja.
Habu, ja. Ja.
Das wird ja auch aus einem bestimmten Grund gemacht, ja, um die Menschen in eine bestimmte Stimmung zu versetzen. Also man weiß ja schon, was man da tut. Also nicht ungefähr wird es dann so eingesetzt, ja. Also ich persönlich höre wenig Musik, also eher so. seichtere Musik, sag ich mal so 60er, 70er, 80er Jahre Musik.
Ich liebe es.
Aus Cheshire, aber ich die Sprache wieder ein bisschen okay. mehr lernen will und, wow. und ich singe viele Kinderlieder mit den Liedern, also mit den Kindern. Also so die Klassiker, also Guten Abend, Gute Nacht und so diese Märzen der Bauern.
Wo man singt, da lässt dich nieder.
Ja, und singen wir
das halt. Böse Menschen kennen keine Lieder. Ja, ja. Gibt's auch ein Lied. Okay, Themawechsel zu einem anderen Buch. Von deinem Buch und zwar Illuminatenbuch gibt es bereits 2 Bände. Darin geht es um, jetzt wird's wirklich ein bisschen, jetzt braucht man das Schnapsal, von dem wir vorher geredet haben. Da geht's um okkulte Rituale und Jagdgesellschaften der Elite. Was verbirgt sich alles hinter den dunkelsten Seiten unserer Gesellschaft und was ist da die bittere Realität? Da gibt's ja auch ganz grausame Sachen mit den Kindern.
Ja.
Wollen wir's wissen? Ja, wir müssen drüber reden. Es hilft alles nichts.
Zunächst einmal muss man ja sagen, dass es ja keine Entwicklung oder keine neue Geschichte ist, also die jetzt mit dem Internet oder mit meinem Buch jetzt aufgekommen ist. Und das ist ja schon eine historische Geschichte. Fängt ja an mit dem Kibele-Kult oder mit dem Moloch-Kult, so 11. 12. Jahrhundert, in dem ja schon Kinder geopfert, Rituale durchgeführt worden sind. Das setzt sich dann fort bei Marquis de Sade, Elisabeth Báthory, also 16., 17., 18. Jahrhundert.
Ja, aber sprechen. Man glaubt, das ist alles ganz alt und sowas gibt es nicht mehr.
Ja, richtig, ja.
Aber dem ist nicht so, oder?
Nee, dem ist nicht so. Also man mag die True, Fall aus den 90er, 80er Jahren, Belgien, das ist ja auch ganz bekannt, der im Grunde genommen für die belgische Elite, sei es jetzt für Politiker, Richter, angeblich auch für Mitglieder des belgischen Königshauses, dann Kinder entführt und dann schlimme Sachen im Keller passiert sind, belegbar natürlich, ja, es gab ja einen Artikel, also im Spiegel gab es einen Artikel 1996, das Rosa Ballett, auch in Belgien, wo dann auch, da ist eine Frau zu Tode gekommen, so kam das eigentlich erst raus, weil dann Zeugen befragt worden sind, die sagten, ja, da treffen sich dann die Eliten sozusagen Belgiens und feiern da Orgien und diese Geschichten.
Also das kann man sich schon so vorstellen. Es treffen sich die Eliten.
Ja, wie gesagt, also das ist, kann jeder nachlesen. Spiegel Online 1996, Rosa Ballett, kann jeder nachlesen.
Oder bei dir in den Büchern. Es ist ja auch belegbar und nicht nur überliefert, oder wie darf man das verstehen?
Ja, das sind ja Fakten. Ja. Also wie gesagt, Rosa Ballett kann man nachlesen. Es gibt auch eine Dame aus Australien, Fiona Barnett, die hat ganz offen auch auf X und in Fernsehinterviews drüber gesprochen, dass sie wiederum in einem Zirkel in Australien auch wieder vom Premierminister etc. benutzt wurde. Da gibt's auch eine Zeichnung. Das ist hier diese Zeichnung in der Mitte. Das ist von Fiona Barnett angefertigt, wo sie von einem Arzt und der Tochter missbraucht worden sind. Diese Fotos hier oben zum Beispiel. Das ist ein Künstler-Foto-Kollektiv aus der Ukraine, nennt sich Gorsat Kiew. Also ich habe jetzt nur diese Bilder, weil die sind noch harmlos. Es gibt da noch, also wirklich künstlerische Bilder, die sind noch, ja. Und hier unten ist zum Beispiel Anneke Lukas, auch sehr bekannt. Also da gibt es auch Artikel über sie im Guardian, Daily Mail, Mirror, überall. Die auch aus Belgien stammt und die wurde in jungen Jahren von der Mutter aus Geldnot an einen reichen Geschäftsmann verkauft. Mit 6 oder 7 war die erste Handlung und ist dann entsprechend auch herumgereicht worden. Ja. Bei Eva auch etwas Ähnliches, weil sie war dann Also sie ist dann ganz normal zur Schule gegangen zum Beispiel und ja, also hat quasi ein Doppelleben geführt. Und sie hatte dann auch, um sich selber zu schützen, so wie so eine Art Schutzpanzer oder eine andere Persönlichkeit für sich aufgebaut. Ja. Und obwohl sie da dort gequält worden ist, hat sie natürlich, weil sie war halt isoliert auch in der Schule, weil es war schlimm, was passiert ist. Aber sie hat dann auch, sie schreibt das selber, sie hat auch ein Buch darüber geschrieben, sie hat dann auch in einer Form Gefallen daran gefunden, weil sie dann etwas Besonderes war. Weil dann auf einmal Leute waren, die war dann zu Hause und hat dann zum Beispiel gesehen, ja, das ist ja der und der, der war ja gestern Abend das, also, ja. Aber das ist alles belegt. Bücher gibt's von ihr, sie ist eine Aussteigerin, hat auch eine Seite, auf der sie Menschen hilft. Andere Beispiele sind auch aus Kanada, da gibt es dann auch die Waisenkinder Kanadas, die dann in Klostern in 50er, 60er Jahren gequält worden sind, sind dann auch entschädigt worden, sollten entschädigt werden von der kanadischen Regierung, ich glaube $1,500 oder so. Also unglaublich, ja.
Wozu?
Was da
eigentlich? Da geht es um Geld, da geht es um Macht.
Ja,
da
Geld, Machtausübung, aber ja, ich meine... Auslebung, irgendwelche dunklen Fantasien. Da wo wir dann wieder bei Marquis de Sade oder bei der Dame der blutrünstigen Gräfin wären, ja, weil einfach scheinbar Menschen ein Bedürfnis haben, gewisse Dinge auszuleben, sei es jetzt zur Unterdrückung oder etc. Das ist mal das Interessante zum Beispiel bei Annika Lukas war, dass sie eigentlich nur aus dem Kreis herausgekommen ist, weil sie in einem Alter von, ich glaube, 15 Jahren einen Mann kennengelernt, der sie eigentlich auch erst missbraucht hat. Der war 20, aber an dem Tag, als sie hätte quasi eliminiert werden sollen, weil die Elite sagte, okay, die ist jetzt verbraucht, die ist schon zu alt, die brauchen wir jetzt nicht mehr, hat er sie gerettet, ja, weil er sich in sie verliebt hatte. Und er ist dann quasi mit der Elite, also mit den Entscheidern in einen Deal eingegangen, dass er sozusagen wieder Ersatzperson beibringt, damit er sie haben kann. Aber letztendlich ist er dann selber auch.
Wir sprechen jetzt wirklich über Themen, die wirklich wahr sind, ne?
Ja, ja, also.
Klingt wie ein Film.
Ja, aber das ist ja, ich meine, das ist ja auch wieder, das ist ja das, da waren wir bei der ersten Frage, als ich damit angefangen habe, da habe ich immer gedacht, so, ja, wieso sollte man jemand jetzt hier, okkult, also rituell da ermorden? Ja, man denkt dann, okay, das ist Glass, Stanley Kubrick.
Man will es gar nicht glauben. Also mir geht's so und ich glaube auch vielen Zusehern geht's so.
Ja, 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 aber ging mir genauso, ja. Also ja, leider war.
Die Frage wollte ich am Schluss stellen, aber ich möchte sie jetzt stellen. Du bist Vater, du hast eine Frau, du hast dein soziales Leben und dann bist du da in diese Thematik reingetaucht. Und wie ist es dann? Da taucht man immer tiefer, der Sumpf wird immer tiefer und wie schützt du dich davor? Ja, es muss ja auch, wie du eben sagst, auf Körper, Geist und Seele, es wirkt ja auch auf dich dann. Ja, wie hast du dich davor geschützt, dass es dir nicht, dass du da nicht kaputt wirst bei diesen Themen? Ja.
Ja, man muss das als Arbeit sehen. Also ich habe es aber im Vorgespräch gesagt, das ist für mich wirklich so, ich setze mich hin, ich recherchiere das Buch. Oft ist es ja schon so, dass ich...
Aber das macht ja was mit einem, oder?
Ja, aber man darf das nicht an sich so selber heranlassen. Also
ich kenn's nicht.
Es kann sein, dass mir es geholfen hat, als ich nämlich angefangen habe, in dem Pflegeheim zu arbeiten, mit Alzheimer-Demenzkranken, war das ja am Anfang ja auch so gewesen. Also man ist da mit Situationen konfrontiert, also Menschen sterben, also man ist ja mit denen zum Beispiel 9 Monate zusammen und dann stirbt jemand.
Ja, das ist ja was Natürliches.
Ja, aber trotzdem, man lernt ja dann damit, ja, aber ja, das ist ja auch was Natürliches. Menschen, ja, aber Menschen sterben da genauso, ja.
Ja, aber nicht natürlich.
Ja, aber es ist trotzdem. Man muss ja versuchen, das also mit diesem Schmerz oder mit dieser Emotion umzugehen. Und das habe ich am Anfang auch nicht gekonnt. Ich bin dann manchmal nach Hause gekommen und ich habe dann konnte einen Tag nicht reden. Oder,
eben, und das ja, meine
und,
ich ja.
Jetzt ist es aber mit der Arbeit ist es so, das ist halt abgeschlossen. Ich sehe das manchmal auch so wie so ein Schauspieler. Der Schauspieler hat ja dann auch so eine Rolle, der legt sich drauf fest und der ist ja dann auch nicht gleich Jack the Ripper, weil Jack the Ripper spielt, ja. Also meistens zumindest nicht. Aber ich versuche das da schon so. Klein zu halten. Natürlich ist es, aber man muss halt schon
aufpassen, oder?
Ich muss dazu sagen, der Kleine geht jetzt halt das erste Jahr in die Schule und der geht halt morgen schon allein hin zurück. Ich denke mir dann auch sehr mit.
Ja, dann kommt man auf solche Ideen.
Ja, ich denke jetzt nicht, dass, ich denke schon mal so, wie viele Kinder pro Jahr verschwinden. Ja, das wird schon irgendwie gut gehen, ja. Aber klar, also, die Dahintergedanken sind wahrscheinlich ein andere bei mir als bei jemand anderen, aber, man muss es abschließen.
Man braucht also schon viel Liebe und Vertrauen dann irgendwo auf einer anderen Seite.
Ja, ja, ja. Definitiv.
So. Und deswegen bin ich auch immer so begeistert und ich möchte an dieser Stelle wirklich auch Danke sagen, weil es ist nicht selbstverständlich, dass man so eintaucht in solche Themen und recherchiert und wir kriegen es ja zusammengefasst in einem Buch, aber du hast dich damit extrem befassen müssen, ja, und das einmal wirklich auch.
Fühlt sich auch mit der Zeit an. Dann irgendwann muss ich es entladen, dann schreibe ich das nieder und dann ist es dann aber auch so schon beim Schreiben, wenn ich am Ende bin, weil ich so, okay, jetzt ist es auch gut und dann gibt's dann die Lektorin und dann, ich lese es auch nicht nochmal. Also ich würde das nicht nochmal sagen, ich muss das unbedingt nochmal lesen.
Ist der Lektor auch kein toller Beruf in dem Sinn. Ja. Ganz spannend sind auch die Buchbänder Hollywood, ja. Nikolas, auf die möchte ich auch eingehen und zwar Teil 1 und Teil 2. Jeder liebt sie, also ich zumindest, ich liebe Hollywood-Filme. Jeder schaut sie und jeder kennt auch bestimmt die Filme, von denen du sprichst und schreibst. Filme, in denen eben uns okkulte Symbolik, Esoterik, Transhumanismus, künstliche Intelligenz und vieles, vieles, vieles mehr bereits gezeigt wurde oder wird. Aber auch die krankhaften sexuellen Anspielungen in den wunderschönen Kinderfilmen. Kannst du uns ein paar Klassiker nennen, wo man das erkennt und gleich sieht?
Ja, also zunächst im Buch selbst habe ich ein Kapitel, dort sind ein paar Bilder abgebildet, wo man so, es ist jetzt nicht so wie im Illuminatenbuch, also einmal sieht man das Wort Sex eingeblendet bei üblichen Phallus-Symbole, ja. Hier unten zum Beispiel haben wir noch, das ist eine Skizze, weil ich habe ja die keine Filmszenen nehmen können wollen, nicht, dass es da irgendwie Ärger gibt in den Filmstudios, also das habe ich dann von einem Künstler nachzeichnen lassen. Da gibt es zum Beispiel bei Episode 8 so auch so eine Szene, wo er Finn mit der Kapsel durch das Weltall fliegt und darüber erscheint dann auch so. Ja, und die Raumschiffe fliegen dann wie so durch dieses schwarze Loch, durch diesen Zeitsprung und dann fliegen die Sterne, also wie so eine Art Befruchtung, also wäre dann zum Beispiel auch diese Panspermie-Theorie, das heißt, die Erde ist befruchtet worden, so entstand das Leben auf dem Planeten Erde. Disney hat ja dann zum Beispiel auch einen Film gemacht für Kinder 1959, Donald in Mathematic Magic Land oder Outer Space. Also in dem einen geht es zum Beispiel um die heilige Geometrie, also Pentagramme, der goldene Schnitt. Das heißt, Kindern wird schon früh von Disney gezeigt, was es eigentlich bei den Symbolen geht. Also eigentlich positiv, ja, weil das Pentagramm an sich ist ja, hat ja eine heilende Wirkung, eine Schutzwirkung. Nur das Umgedrehte hatte genau das Gegenteil.
Und ist es dort umgedreht, oder?
Nee, da wird es so gezeigt, wie es bei den alten Griechen war. Also was Positives. Es ist ja früher an Türen angebracht worden, oder da, wo dann der Wissende, der Mysterienschule gelebt hat, um zu wissen, da ist jetzt der Pythagoras oder wer auch immer. Mhm. Und da gibt's zum Beispiel noch ein Filmchen, der heißt Outer Space. Auch 1959 auch gezeichnet. Und in dem wird zum Beispiel schon Wettermanipulation gezeigt. Also wie schaffen wir das, Wolken vom Regnen abzuhalten, etc. pp. Klassiker wäre natürlich Metropolis 1927. Dort haben wir auch das Pentagramm. Dort wird auch das Thema des Transhumanismus dann entsprechend ausgeführt. Ja, also als dann Rotwang die künstliche Maria erschafft, um dann die Rebellion zu infiltrieren, wird dann sozusagen eine Mensch-Maschine erschaffen, was dann später auch hier bei Beyoncé oder bei Queen dann entsprechend in die Popkultur Einzug gehalten hat. Oder auch ganz simple Symbole, wie die geflügelte Sonnenscheibe, also der Quidditch-Ball, Harry Potter ist dort zu sehen.
Was zum Beispiel bedeutet oder uns, wie will der uns beeinflussen?
Das soll uns gar nicht beeinflussen. Das ist einfach nur, es ist oft, wenn ja einfach die Symbole verwendet, um als Erkennungssymbol. Das ist ja etwas.
Das ist was Gewöhnliches ist quasi, oder?
Ja, genau. Es ist ja was ganz Normales. Ja, auch das allsehende Auge ist ja jetzt. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt, wenn ich in die Sonnenscheibe sehe, dann auf die Toilette gehe und mich übergeben muss. Also es ist ja nicht jetzt. Also die Symbole sind da, um Wiedererkennungswert zu haben. Aber oder das allsehende Auge, ja. Das bei dem allsehenden Auge zum Beispiel kann man jetzt sagen, das ist okay, das ist das Auge des Horus, also Symbol für die Sonne oder für Jesus. Es ist auch das Auge der Vorsehung. Der Philosoph Nicolas Bonnel hat auch gesagt, dass es könnte auch ein Hinweis aufs Echolon-Programm sein, also quasi das Echolon-Programm dient ja dafür da, mit Hilfe der Satelliten alle Telefongespräche der Welt, alle Internetverbindungen zu überwachen. Ja, das heißt, Big Brother is watching you. Mm. Ja, so kann man das natürlich auch interpretieren. Hier haben wir zum Beispiel eine Szene aus Matrix, den dritten Teil, wo Neo dann entsprechend in die Maschine stürzt und ja, Jesus ähnlich gekreuzigt sich dann fallen lässt, oder Man kann auch sagen, dass Neo sozusagen eine wiederkehrende Anomalie in diesem Programm ist. Also das Ouroboros ist auch so ein Symbol. Ja. Und die Symbole sind da, aber wie gesagt, es sind okkulte Symbole, die verwendet werden, weil sie werden deshalb verwendet, weil man muss sich das so vorstellen, dass alle Geschichten der Welt, die man jemals gehört hat, an einem bestimmten Schema aufgebaut sind. Ob das jetzt eine schamanische Geschichte ist, ob das eine Geschichte im Kinderbuch ist oder ein Film ist. Tolles Buch von Joseph Campbell, Heroes in 1000 Gestalten, der hat das eigentlich untersucht, also auch, ob indigene Völker in den Filmen, dass die Geschichten immer gleich aufgebaut werden und viele Elemente sich wiederholen. Und deswegen wird das auch in den Filmen benutzt, weil das einfach Carl Gustav Jung, das kollektive Unterbewusstsein, eingespeichert ist. Weil die wollen natürlich, dass ihre Geschichte ankommt, dass sie angesehen wird und durch diese wiederholenden Themen, die wir alle schon irgendwie mal gehört haben, in irgendeiner Form, uns das angucken und ich will nicht sagen, dass wir süchtig werden, aber das uns ansehen wollen.
Aber das ging ja jetzt noch nett manipuliert.
Wie nett manipuliert?
Also bei diesen Symboliken habe ich jetzt noch nicht rausgemerkt, wie sie uns eigentlich auf was Schlechtes hin manipulieren möchten. Oder auf welche Filme gibt es oder Symbolik, wo man aufpassen muss jetzt mit Kindern, wo du uns Tipps geben kannst, wo man wirklich sagt...
Also ich würde jetzt, erstmal im Voraus kannst du das ja gar nicht sagen. Du kannst ja im Voraus nicht sagen, kannst jetzt nicht die Augen verschließen. Also ich gucke mir das an, aber hast ja kein negatives Gefühl dabei, dass du jetzt was Bestimmtes gesehen hast. Ja. Alice im Wunderland, Filmklassiker, Zeichentrickfilm auch von Disney. Dort könntest du jetzt sagen, aber da gibt es auch keine Symbole, sondern das sind ja die Handlungen dann eher. Ja. Das heißt, die Alice nimmt zum Beispiel irgendwelche Substanzen, um die Größe zu verändern. Sie liegt in einem Mondfeld, kann hindeuten auf Heroin oder es schneit, könnte ein Hinweis auf Kokain sein. Ja. Sie reißt den Tunnel hinab. Das ist die Reise in die Dunkelheit. Also auch diese dreitägige Reise.
Das weiße Kaninchen, oder?
Das weiße Kaninchen, ja. White Rabbit, Jefferson Airplane soll auch ein Hinweis auf Drogenkonsum, also versteckten Drogenkonsum sein. Also so kann man das halt sehen. Ja. Oder sehr subtile, sehr einfache Geschichten, die dann auch in den Filmen vorkommen. Aber im Grunde nichts Negatives haben, sondern einfach die Geschichten sollen ja etwas erzählen. Also das zum Beispiel erzählen, dass wir in der Matrix in einer Traumwelt leben, aus der man zwar entkommen kann, aber letztendlich entkommt man zwar aus der Traumwelt, aber man ist dann dennoch wieder mit irgendwelchen anderen Programmen auseinandergesetzt. Und Transhumanismus kann man transportieren, wie zum Beispiel in dem Film Metropolis. Es gibt auch subtile Geschichten, wie zum Beispiel Zauberer von Oz. Ja, da ist zum Beispiel eine Szene, wo Dorothy rote Schuhe trägt und auf so einer goldenen Spirale läuft. Im Buch sind es silberne Schuhe. Silberne Schuhe deswegen, weil eine Silberschnur in der Mysterienschule verwendet wird oder gezeigt wird oder erklärt wird, als die Verbindung zwischen dem materiellen und dem spirituellen Körper. Der Regisseur hat sich rot entschieden, weil im besten Kontrast. Die goldene Spirale zum Beispiel kommt aus dem Buddhismus und ist ein Symbol für die Evolution des menschlichen Geistes und der menschlichen Evolution von der quasi vom Himmel in die Materie. Also es sind sehr viele esoterische Themen, aber es hat jetzt in dem Sinne nichts Negatives. Es ist eher was Verstecktes, aber es geht auch oft sehr darum, um irgendeine Art von Erleuchtung zu finden. Ja. Also sowohl Alice als auch Dorothy suchen ja nach einer besseren Welt, nach etwas viel besseren. Neo macht genau das Gleiche, er ist der Erlöser. Luke Skywalker ist der Erlöser. Ja. Also alles Jesusfiguren, die irgendwie eine Erlösung bringen sollen. Und vieles basiert auf dieser theosophischen Schule von Helena Blavatsky, was ja im Grunde genommen auch so eine Art New Age Religion sind, weil ja viele, also beziehungsweise Hollywood auch interessiert daran ist, das Christentum, ich will es noch nicht zerstören, aber es geht ja eher darum, so eine Art New Age Bewegung zu
kriegen. Wo man aber schon manipuliert in die Richtung, es kommt vielleicht ein Erlöser, ne?
Ja, entweder kommt der Erlöser, also gerne Herr Putin oder Herr Trump soll ja der Erlöser sein. Der Punkt, dass man durch diese New Age-Religion auch weiß gemacht bekommen, dass man ja auch gottähnlich ist. Das ist ja dann, da wären wir wieder mit dem Thema des Transhumanismus oder bei den Marvel Avengers Filmen, da ist ja jeder, also jeder will ja dann irgendwie die Welt retten, ja, aber vielleicht muss man das ja gar nicht, ja. Vielleicht kann man das ja auch ganz normal, ohne der Held zu sein, im Alltag machen, ja, also ohne jetzt weiß ich nicht, der Tastaturheld zu sein oder ohne jetzt Iron Man zu sein. Also ganz, ganz banale Dinge einfach zu tun, ja. Also so sehe ich das, ja.
Ich möchte noch eingehen, Nikolas, auf aktuell macht ja das Vergewaltigungsnetzwerk und offenbar auch pädophilen Netzwerk rund um den Rapper P. Diddy Schlagzeilen. Also hat's gemacht, ist schon wieder ein bisschen her. Und der Fall Epstein ist auch her, aber ist auch unseren Zusehern bekannt. Meine Frage auf das hin ist, bröckelt schon die Mauer und kommen schon so dunkle Sachen zum Vorschein oder bleibt es eine Verschwörung?
Bröckelt gewiss etwas. Man kann sich
schon,
man kann sich natürlich auch fragen, warum er jetzt auf einmal fallen gelassen worden ist. Ja, also was da jetzt passiert ist. Wobei, wenn man sieht, was nach dem Fall Epstein so rausgekommen ist, also eigentlich fast gar nichts, außer so ein paar übliche Fluglisten. Maxwell sitzt im Gefängnis. Von der hört man eigentlich auch nicht. Nicht so viel, habe ich so meine Zweifel, dass da wirklich jetzt was bröckeln wird. Außer natürlich, es würde rauskommen, wer im Grunde genommen, weil er muss es ja, er kann das ja nicht alleine gemacht haben. Mhm. Also klar gab es dann irgendwelche Bodyguards. Ja, genau. Das hat eher so den Anschein, dass irgendjemand sagte, jetzt ist vorbei, jetzt gehst du ins Gefängnis, ja, zieh die Karte und geh direkt dahin, ja. Aber zu diesem P. Diddy wäre noch anzumerken, dass im Internet noch die Theorie kursiert ist, dass er ein Buch geschrieben hat. The Adrenochrome Witch. Also die Adrenochrome-Hexe. Das Interessante ist, es wird dann geteilt im Internet, wenn man da so ein bisschen recherchiert, ja, was ist denn das für ein Buch? Ist ja ganz komisch. Wieso schreibt der ein Buch? Das wird ja irgendwie voll passen. Und dann stellt man fest, dass das Buch zwar bei einem amerikanisch angesehenen Verlag angemeldet worden ist.
Okay.
7 Seiten für $100.
Okay.
Es hat aber keiner gelesen jemals. Und dann, ich habe da gesagt, so, wie kann das sein? Wieso teilen das alle? Wieso weiß ich das denn nicht? Ja? Und wenn man da so ein bisschen länger recherchiert, dann kommt man echt darauf, dass es einfach Humbug ist. Das Buch hat nie existiert. Das ist so wie bei VLB, MVB. Du kannst ja theoretisch ein Buch melden. Am nächsten Tag ist es dann bei Amazon überall gelistet, aber es kommt nie raus.
Mhm.
Ja. Also, so viel zum Thema auch, Wahrheit und Internet, was da so für verrückte Dinge manchmal geteilt werden.
Aber meine lieben Zuseher, ich glaube, wir müssen trotzdem erstmal die Bücher lesen. Du hast dich ja, apropos Bücher und deine Themen, du hast dich ja bereits 2021 schon mit Dumps beschäftigt, also beziehungsweise das Buch veröffentlicht, und zwar Dumps, geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente. Jetzt möchte ich auf diese Sache noch eingehen. Und zwar Dumps bedeutet DUMB, Deep Underground Military Bases. Und sie liegen verborgen in anscheinend 1000 Meter Tiefe und haben eine Hochtechnologie, wie man es eigentlich nur aus Science-Fiction-Filmen kennt. Und wir können uns vorstellen, wir können uns eigentlich nicht vorstellen, aber sag uns du, was wir uns vorstellen dürfen. Es gibt unterirdische Tunnel und Städte. Wozu, warum, weshalb?
Zunächst bin ich auf das Thema deshalb gekommen, und zwar zu der Zeit, als im Internet kursiert ist, dass es diese Untergrundstädte gibt, also riesengroß, 7, 10, 20 Stockwerke, und dass da ja Kinder massenhaft gequält werden. Also es war noch zu der Zeit, als Donald Trump Präsident war, und dann werden manchmal schon mal, ja, heute wurden schon wieder 10.000 Kinder aus den Dumps befreit. Und heute wurden 20. Und dann habe ich gesagt, ja, Dumps, was geht's denn da eigentlich? Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann guckst du mal nach, habe ich gesehen, ach, es gibt ja unter dem Kapitol, gibt's ja, also kannst du nachgucken, kannst du mal auf der Seite von Kapitol, gibt's schon seit 20er Jahren, gibt's diese Tunnel, die dann verschiedene Gebäude verbinden. Damals haben sie schon so Elektrowägelchen da benutzt und durch die Politiker durch die Gegend gefahren, also was ganz Normales, ja. Zu den entführten Kindern habe ich dann später festgestellt, das ist ja wieder auch so ein Internet-Humbug, ja, weil gab keine Beweise dazu, steht auch in dem Buch alles drin, weil wenn jemand 20.000 Kinder irgendwo aus dem Bunker befreit, dann müssen die ja irgendwo ein Krankenhaus kommen.
Also das war eine...
Das war so eine Ente, würde ich mal sagen. Ja.
Okay.
Aber Donald Trump hat sie befreit. Und Q hat sie befreit. Und die Whiteheads haben sie befreit. So war das.
Ja. Das habe ich damals mitgekriegt.
Ja. Aber die Thematik mit den Untergrundstädten gibt es ja schon viel länger. Ja. Also Steiermark hat ja der Heinrich Kusch da diese Entdeckung gemacht. Diese ellenlangen Tunnel und Höhlen.
Jetzt sind wir in Österreich.
Ja, ja, da finde ich. Also es gibt ja diesen historischen Hintergrund, dass die Menschen ja schon immer unter der Erde waren, sei es aus.
Wenn sie tot waren. Nein, okay.
Die haben da gelebt. Die haben da gelebt. Also vielleicht war es da zu kalt. Vielleicht war es da unter der Erde wärmer. Ja.
Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, auch in Österreich, unsere Zuseher, Österreich, Schweiz, Deutschland, auch es gibt auch Tunnels und unterirdische Wälder.
Ja, das ist aber diese historischen, also die Heinrich Busch ausgegraben hat. Also die, man fragt sich bis heute, wie das gemacht worden ist, ob auch damals schon Tunnelbohrmaschinen gab, weil die mit einer entsprechenden Perfektion angelegt worden sind, die mit vergleichbar mit heutigen Maschinen ist. Und in der Türkei gibt es ja auch diesen Derinkuyu-Bau, das kann man hier oben sehen, also auch da Essensvorräte, Schlafplätze, also ganz normales Leben stand unter der, hier, das 6, hier.
7, 8 Stockwerke.
Ja.
Holla, okay.
Da gibt es auch entsprechend eine Anlage in Italien, sage ich, in China, Huashan. Da hat der Hartwig drüber geschrieben, auch eine riesen Anlage, auch ausgefräste Säulen. Manche Säulen sind so groß wie ein Einfamilienhaus. Also da weiß man aber nicht genau, wer das gemacht hat und wozu das angelegt wurde. Also man hat dort gelebt, ja, oder sich versteckt vielleicht vor irgendwas. Das wissen wir ja nicht. Aber viele von den Tunneln, zum Beispiel in Steiermark, hat man ja erfahren, wurden von der Kirche dann versteckt. Also man sollte das wohl irgendwie nicht finden. In den USA ist eigentlich das bekannteste, würde ich mal sagen, auch gesehen jetzt von Area 51, aber das ist ja so, das ist ja schon eigentlich fast ein Mainstream, gibt es die Anlage Mount Tuwela in den USA, Bundesstaat Virginia, ist eigentlich als Wettererforschungsanlage gedacht, wurde dann später aber ausgebaut. Oh. Dort hat zum Beispiel der damalige Verteidigungsminister Dick Cheney Zuflucht gesucht, als der 11. September passiert ist. Dort ist eine komplette Anlage gebaut, damit dann die Politiker entsprechend A, fliehen können und B, damit die US-Regierung handlungsfähig ist. Das ist zum Beispiel jetzt hier unten. Da sieht man Satellitenfotos. Es gibt noch eine ganz tolle Dokumentation auf dem Discovery Channel. Also nicht so Ancient Aliens Quatsch, sondern also schön fundiert gezeigt. Es gibt dort Fernsehstudios, es gibt dort Wasserreservoirs, also allerhand, um dann wieder entsprechend funktionsfähig zu sein. Hier in der Mitte haben wir eine Zeichnung, das basiert auf Aussagen von dem Whistleblower Phil Schneider, ein Amerikaner, der über die Dulce Base in New Mexico berichtet hat. Leider schon tot, wieso auch immer. Der hat darüber berichtet, dass diese Anlage dort in der Wüste angelegt worden ist, auch wieder so ein Geheimprojekt. Gibt leider noch ein paar Videos auf YouTube und dort wurde dann gesagt, dass dort entsprechend genetische Experimente durchgeführt sind, auch mit Außerirdischen. Muss dann halt jeder selber sehen, ob das inwieweit das wahr ist. Aber was ein bisschen fragwürdig an der Geschichte und an seinem Ableben ist, dass er im Grunde genommen angeblich Selbstmord begangen haben soll, aber er hatte aufgrund seiner Arbeit und was ihm dort passiert ist, es gab doch ein unterirdisches Gefecht, hatte er nur noch 6 Finger, also dann jeder Hand 3 Finger und hatte dann, also er soll sich quasi selbst stranguliert haben mit einem Schlauch und deswegen, also die Forensiker haben gesagt,
ganz komisch.
Die Forensiker haben gesagt, und viel Blutverlust, die Forensiker haben dann gesagt, es ist etwas seltsam, dass jemand sowas überhaupt zustande bekommt. Also seine Frau hat dann noch gesagt, er ist dann auch tagelang überwacht worden von Unbekannten. Aber es gibt natürlich auch ganz normale Ausweichsitze in Deutschland. Also das ist ja das Erschließungssystem vom Reichstag. Das ist ja auch jetzt nichts Geheimnisvolles. Ja, also da ist der Reichstag mit dem Löbehaus und anderen Gebäuden verbunden und dann werden Lebensmittel angeliefert, Bleistifte, also damit die Politiker auch ungestört da reinkommen. Also es ist jetzt.
Das ist ja jetzt nicht außergewöhnlich, aber ja. Du hast ja beim Teil 2 veröffentlicht, dass es ja nicht nur unterirdische Städte oder Tunnel oder Verstecke gibt, sondern richtige Welten mit geheimen Energiewaffen.
Im zweiten Teil ist es eigentlich, das ist eine Fortsetzung vom ersten Teil. Also ich habe jetzt mal beispielhaft zum Beispiel den Ausweis des Perle von der DDR-Regierung, und der Honecker-Bunker auch ganz, Ahrtal, der Regierungsbunker kommt in dem Buch vor, also der ja ursprünglich auch, da gab es erst nur eine Bahnlinie, später ist dann ausgebaut worden, im Zweiten Weltkrieg wurden ja Raketen gelagert, dann ist er gesprengt worden, dann haben sie nach einem Ausweissitz gesucht, der Bundesregierung, die Bonner Regierung, und haben sich dann für den Bunkerausbau dort entschieden. Baden-Württemberg hat diesen Ausweissitz, genauso wie Niedersachsen. Was ich eher fantastisch finde und wo ich dir recht geben muss, ist einfach das Thema mit der inneren hohlen Erde. Ja.
Weil mit dem Thema?
Inneren und hohlen Erde. Ich weiß nicht, ob du das meinst, was jetzt nicht sehr glaubwürdig ist, aber das klingt für mich halt eben nicht sehr glaubwürdig, dass es zwar diese Legenden gibt von Zwergen und Gnomen, also Untersberg, das gab es ja schon, also unter den Bergarbeitern, dass da irgendwelche Wesen sind, das ist mir einleuchtend, dass es sowas geben kann, ja. Aber es ist ja dann später dann im irgendwie 17. Jahrhundert von Edmund Halley postuliert worden, dass ja die Erde hohl ist. Also der wissenschaftlich belegte Kern der Erde quasi gar nicht existiert, dass das eine hohle Hülle ist. Und dass unter der Erde dann entsprechend Zivilisation, was auch immer da alles abgeht.
Mhm.
Und das ist ja dann von dem John Simms dann aufgegriffen worden, hat es dann verfeinert. Und seit dieser Zeit kursiert diese Theorie in Büchern, im Internet, also heute noch. Ja. Ist auch Bestandteil zum Beispiel auch dieser wenig glaubwürdigen Geschichte von der Operation High Jump von Admiral Byrd, der ja Zweiter Weltkrieg dann diese Operation an der Antarktis war und daraus entsteht dann diese Geschichte, dass ja da auch diese Welten hinter den Welten in dieser Eiswand sind und dass die UFOs da, und ist ja dann auch falsch übersetzt worden. Also es gibt ja eine Übersetzung im Internet, der sagte, ja, die UFOs vom Nordpol und Südpol fliegen die ganze Zeit hin und her, und dabei ist dann später festgestellt worden, er hat eigentlich nur die Sowjets gemeint, die möglicherweise mit den Flugzeugen bis dahin kommen könnten. Das war eigentlich alles, ja. Und so entstand dann diese Geschichte auch, dass es diese Eiswand in der Antarktis, und da gibt's dann diese Welten dahinter. Und selbst,
das bleibt spannend.
Ja, diejenigen, die Tagebücher von ihm verwalten, sagen, die wissen davon eigentlich gar nichts. Und die Antarktis ist eigentlich auch schnell erzählt. Das ist Eric Hecker. Der Eric Hecker ist ein Whistleblower. Der hat in diesem Ice Cube gearbeitet, 2010, 2011. Und der hat beim Presseclub in Washington ausgesagt, dass dort Experimente durchgeführt werden, klar, also die Neutrinos werden gemessen, aber auch, dass dort experimentiert wird mit der Anlage, um die Ionosphäre und die Tektonik zu verändern. Das durchaus versehen, also die haben dann festgestellt, dass bei Experimenten sie aus Versehen zwei Erdbeben in Neuseeland ausgeführt haben. Das war eigentlich alles, was da jetzt so an Energiewaffen geheim ist. Ansonsten ist ein ganz langes Kapitel über die Laserwaffen selbst. Also es gibt da abgebildete und verlinkte Patente. Also es gibt Patente für Laserwaffen, die von Schiffen abgefeuert werden. Es gibt Laserwaffen, die von Flugzeugen abgefeuert werden. Und da gibt's ja die Theorie, dass 2023, als es da in Hawaii da so gebrannt hat, dass das letztendlich entweder war es wirklich Brandstiftung am Boden. Da habe ich auch Hinweise in dem Buch recherchiert, dass es die Hinweise auch gibt, dass es quasi mit Absicht gemacht worden ist, um die Bevölkerung entsprechend von dem Areal
zu entfernen.
Ja, weil es einfach ein gutes Bauland ist, ja. Und um da entsprechend was anderes dann hinbauen zu können, und dass es dann aber auch Hinweise gibt, dass dann diese Energiewaffen eingesetzt worden sind. Also es gibt beides, ja.
Puh, ein spannendes Buch nach dem anderen. Wir brauchen alle auf unserem Nachtkästchen. Eine Frage hätte ich noch. Na, du hättest noch was zum Ergänzen?
Ja, ich wollte nämlich noch was sagen. Und zwar, da geht es zum Thema, auch in dem Buch, da gibt es nämlich die Berliner Unterwelten. Da gibt es ein Kapitel. Und ich habe nämlich letztens gelesen, im Internet ist dann gesagt worden, ja, da wird ja gesagt, es gibt ja diese Berliner Unterwelten. Das ist alles Quatsch, das existiert ja gar nicht. Das Interessante ist, aber da hat wohl jemand gerne was in der Rezension reingeschrieben, hat aber leider nicht gesehen, dass es in Berlin einen Verein gibt, der Touren dafür veranstaltet. Also man kann ganz normal, als du und ich können da eine Tour buchen, gehen in die Berliner Unterwelt, gehen durch den ARG-Tunnel, Humboldthain etc., dann können wir uns alles ganz in Ruhe angucken. IG-Farmgebäude, total überflutet, kann man sich alles ansehen. Also oft wird irgendwas kommentiert, ohne dass die Leute das wissen, obwohl es wahr ist. Das wollte ich nicht kurz loswerden.
Ach, was alles wahr ist. Heieiei.
Ja, ja, ja.
Alles Illusion oder nicht, auf jeden Fall gibt's noch die Weltillusion, das neueste Buch von dir. Geht's darum, es geht um Archonten, um Anunnaki, um Reptiloiden und um die alte Weltordnung und andere Programme.
Ja.
Um was geht's in diesem Buch?
Genau das, was du gesagt hast, dass mit der zunehmenden Dauer, mit dem ich mich mit dem Thema befasst habe, ist mir dann aufgefallen, ja gut, also es fing eigentlich schon im Buch davor an, indem ich dann über diese ganzen angeblichen außerirdischen Fraktionen berichtet habe, die es im Weltall
gibt. Man will es nicht glauben, aber an dieser Stelle haben wir gesagt, ich glaube auch nicht, dass wir die einzigen sind auf der Welt. Also
ja, ja, das
sind
glaub,
wir ja auch
das, außerirdisch. Das glaube ich auch nicht, aber ja. Es wird dann schon wieder so, also im Buch davor wird Antarktis, hinter der Eiswand wird suggeriert, dass es gewisse Allianzen gibt, die uns auch schon wieder befreien wollen. Und ich habe das zum ersten Mal davon 2010 gehört und 2011 sollten sie landen. Also das ist jetzt 13 Jahre her. Also es wird dann wieder aus dieser Erlösungsmythos gespielt. Aber bei der Weltillusion geht es eigentlich nur darum, dass ich so ein bisschen darauf ansetze, dass wir in der Realität leben, wie sie sind, also in Matrix, wie auch immer, und dass man ständig neue Programme vorgesetzt bekommt, ja. Sei es zum Beispiel die Archonten, ja. Die Nag Hammadi-Bücher von 1945 ausgegraben, angeblich uns ja selbst, also jetzt hier im Raum, hinter uns stehen, wieso auch immer uns manipulieren, ja. Also Teil der Realität sind, aber auch wieder ein Programm, weil, wer hat's erfunden? Mönche. Also Mönche im dritten Film haben diese Geschichte aufgeschrieben, dass sie uns manipulieren. Es gibt auch Zeichnungen, sehr hübsch, sehr gut. Kann natürlich sein, dass es Dämonen oder Untote gibt, die hier sind, aber es ist natürlich jetzt die Frage, ob man den Menschen das wieder nicht irgendein Programm aufsetzt, um den Angst einzujagen. Entschuldigung.
Obwohl es eine gute Erklärung wäre, wenn du die Geschichten erzählst von diesen Eliten, die da so grausame Sachen machen, das ist ja nicht mehr menschlich. Nee, das könnte nicht, ja, schon so ein Reptiloid oder wie heißen die? Reptiloid sein, oder?
Was, der Reptiloid bringt jetzt die kleinen Kinder um, oder was?
Keine Ahnung.
Ich weiß nicht. Ach. Ich glaube, die sind einfach nur besessen von ihrer Macht und wollen Menschen quälen und töten. Dafür muss man ja kein Dämon sein in dem Sinne. Also vielleicht hat man dämonische Gedanken, ja, oder man will das heraufbeschwören. Aber es ist natürlich, geht jetzt wirklich um Wesen, die irgendwie in einer anderen Dimension auf uns hier einwirken sollen. Das passende Pendant sind auch diese Reptiloiden, ja. Also das ist ja, es gibt Überlieferungen im Sumer, die Ubai zum Beispiel, die sprechen davon, dass es Schlangenwesen gegeben haben. Also die haben quasi dort gelebt, wo später dann das Sumer und Babylon war, und die haben Legenden über diese Themen, dass es diese Schlangenwesen gab. Aber die sprechen jetzt nicht von Gestaltenwandlern, die sich irgendwie verändern oder die Menschen entstecken. Das ist ja später von David Icke so dann draus gemacht worden. Ja. Und bei den Hindus gibt es dann die Nagas, die auch, Nagas sollen diese Wesen sein, also die entsprechend auch als Schlangenwesen agieren und aber auch wieder keine Gestalten, sondern wirkliche Schlangenwesen sein sollen. Also ich habe jetzt keine jetzt gesehen außer einem Zoo. Deswegen gibt es auch zum Beispiel die Internettheorie, dass ja dieser Hermesstab, der eigentlich ein medizinischer Stab ist.
Der mir nicht gefällt.
Ja, aber es...
Wenn ich jetzt rein ans Spüren gehe, diese Schlangensymbole, ja, immer...
Meine Frau macht auch keine Schlangen, aber es ist einfach ein Zeichen.
Gift.
Ja. Gift kann ja auch gut sein. Kann ja auch die Verbindung der X- und Y-Chromosomen im Körper sein. Kann aber auch die Manipulation DNR bedeuten. Ja, also das kann ich natürlich nicht sagen.
Zurückführen bis zu Adam und Eva mit, ja, der Schlange.
Ja, also wie gesagt, und bei den Anunnaki ist ja das Spannende, dass das Thema ja im Grunde genommen auch schon in dieser ganzen New Age-Thematik Einfluss findet. Wenn man das aber recherchiert, das kommt ja von Zechariah Sitchin, der hat ja diese Bücher geschrieben, dass ja die Anunnaki Gold hier abgebaut haben und versklavt haben, etc. pp. Wenn man sich aber dann auseinandersetzt, woher die Übersetzung kommt, sind ja diese Keilschriften. Und es gibt sehr viele echte Wissenschaftler, die haben sich das angesehen, das Werk, weil die sagten, also es gibt ein Beispiel von diesem Michael Heiser, ja, der sagt, ich bin totaler Fan von dieser UFO-Theorie und die kam, und ich setze mich jetzt mit dem Werk auseinander. Hat er gesagt, ja, das ist ja total unwissenschaftlich, was der Sitchin da gemacht hat. Es ist jetzt aber auch nicht so, er sagt auch nicht so, dass es da nicht um einzelne Wörter geht, die da falsch oder also frei erfunden worden sind. Ja. Und auch diese ganzen Zeitangaben, das ist alles, also es ist einfach nicht so, ja. Und er hat dann auch offene Fragen, steht alles im Buch, dann, ne? Indem er dann das entsprechend hinterfragt. Also nicht mal das Wort von dem Nibiru existiert. Also auch das, dass die ja von dem Nibiru kommen. Das, auch das alles, da kann man sich natürlich fragen, wieso. Ja. Also kann man sagen, okay, Anunnaki, sie sollen uns ja auch in irgendeiner Form jetzt immer noch manipulieren hier sein, aber das ist dann wäre da wieder so ein Programm, ja, weil vielleicht denken ja manche Menschen, ja, jetzt ist hier so ein Reptiloid oder der ist jetzt vielleicht, aber das ist dann, das soll ja vielleicht mit den Menschen auch was zu machen, ja, ich meine, könnte auch anders sein, also ja, weites Feld. Letztes Thema war ja noch das mit der alten Weltordnung, das ist ja auch wieder so eine Internettheorie bei jeder irgendwie wissenschaftlichen Untersuchung. Dass es ja vor 300, 400, 500 Jahren oder 1000 Jahren ungefähr schon mal eine Hochzivilisation gegeben haben soll, die ja schon alle Kathedralen, alles fix und fertig gebaut hat. Dann ist ja alles hier eliminiert worden und das heißt, wir sind ja quasi Neubesiedlung dieser Gebäude. Ja. Und darauf gehe ich dann einfach ein, weil es gibt unzählige Chronologiekritiker, Kammerer, Topper, Illig oder auch Fomenko, die selbst über die Geschichtsschreibung berichtet haben, dass ja da irgendwas nicht stimmt. Also ich glaube eher, dass die Geschichtsschreibung etwas mehr komprimierter sein müsste, dass es vielleicht gar nicht so weit weg her ist, wo die Pyramiden gebaut worden sind oder auch andere Dinge konstruiert worden sind. Aber da sind dann halt Beispiele, zum Beispiel wie hier Crystal Palace in London. Ja, das dann gibt eine schöne Doku, Old World von Stu Peters, in der dann es wird so dargestellt, dass es ja quasi unmöglich gewesen ist zu bauen. Aber man muss dann nur so ein bisschen recherchieren. Also es war, ich habe dann auch nachgelesen, es war eben eine neue Technologie, um diese Glasfassaden überhaupt herzustellen. Aber die Menschen waren auch schon 18. Jahrhundert fähig oder 19 schöne Dinge zu bauen. Also es wird dann mal so getan, als ob die unfähig gewesen sind. Und irgendwie, ich will nicht sagen dumm, aber als ob wir das alles können. Und vor 300 Jahren konnten wir das nicht. Aber die waren schon sehr wohl.
Ich glaube manchmal sogar viel schlauer, als wir jetzt
sind. Ja, vor allem denke ich mal, wenn man sich auf diese Türen anguckt oder viele Paläste, es war einfach viel mehr Zeit und auch viel mehr Interesse an der Schönheit. Ja. Also heute geht es ja nur noch um Geld und um Einfachheit und dann auch mit diesen Riesentüren. Das sind Riesentüren, die sind gebaut worden und dann sagt man, ja, früher gab es nur Riesen. Und die sind dann ausgestorben. Und die haben diese Riesentüren gebaut. Aber dann kann man sich natürlich fragen, wieso, wenn überall diese Riesentüren waren, wo sind denn diese ganzen Riesentreppen, wo sind die Riesenmöbel, wo sind die ganzen Riesengraben? Also da geht's dann logisch, aber das kann man dann entsprechend einfach nicht diskutieren. Ja.
Ach, es ist ein Riesenthema und es ist ein Sumpf, in dem man sich wirklich verlieren kann. Ja? Und darum bin ich sehr froh, dass es so Menschen wie dich gibt, die uns ein bisschen die Orientierung geben und wo man in Büchern wirklich ganz toll ein bisschen nachlesen kann, was sind denn die Fakten und was hast du da schon alles recherchiert. Und dafür bin ich dir wirklich dankbar. Es braucht solche Menschen, die sich damit befassen und uns da ein bisschen helfen, dass wir uns dann auch damit befassen. An dieser Stelle möchte ich, dass es deine Abschlussworte sind. Was möchtest du den Zusehern noch mitgeben oder an dieser Stelle noch sagen?
Ich würde gerne noch mitgeben, dass es auf der einen Seite wichtig ist, wenn man die Informationen im Internet aufnimmt und sie liest, dass man sie doch bitte prüfen soll, bevor man etwas blindlings teilt, weil dann oft es weitergeteilt wird und sozusagen wird die Bewegung, wenn man so die Wahrheitsbewegung dadurch diskreditiert, wenn man so, wenn man Memes oder Informationen einfach weitergeht, ohne das selber nachzuprüfen, auch wenn sie in irgendeiner Form wahr oder cool erscheinen. Und das Zweite, was ich wichtig finde, ist, dass man sein Leben bewahrt und in der, sagen wir mal, Neutralität bleibt, ja, so fernab der Blase der möglichen Verschwörungen und der Themen, die sich um uns ranken und die Welt zum Wanken bringen können. Also ein Stück Normalität bewahren, rausgehen, was in der Gesellschaft verändern und ich glaube nicht, dass, also ich weiß jetzt nicht, ob eine Tastaturrevolution jemand erfolgreich sein will, aber ich denke, eine Veränderung fängt bei jedem Einzelnen an und kann sich dann auf das private Umfeld übertragen und muss dann gleich jetzt nicht mit irgendeiner Theorie aus dem Buch kommen, sondern einfach mit einem Gespräch oder mit einer Hilfe im Alltag. Ich denke mal, das ist wichtig. Dankeschön.
Ha, danke dir. Und man sieht, du bist weder ein Verschwörungstheoretiker, so ein richtiger mit Aluhut oder ein Verrückter oder ein abgespaceder, abgehobener. Nein, du bist ein ganz toller, bodenständiger Kerl. Danke, dass es dich gibt.
Danke für die Zeit.
Das sag ich. Danke für die Zeit und dass du uns einiges näher gebracht hast. Einige fühlen sich nun sicherlich bestätigt. Viele werden vielleicht sagen, so ein Blödsinn. Und manche wollen sich deine Theorien jetzt in den Büchern genauer anschauen und lesen. Und das ist auch unser Auftrag für unsere mündigen Seher. Jeder kann selbst entscheiden und sich selbst eine Meinung bilden. Wenn Sie, liebe Zuseher, die Bücher von Nicolas Pravda lesen möchten, können Sie diese natürlich in unserem Online-Shop bestellen. Ich bedanke mich herzlich fürs Einschalten und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder Kauf 1 die Sendung einschalten und mit dabei sind. Liebe Grüße, alles Gute und bis zum nächsten Mal.